Ich lese gleich zu Anfang den Text. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Ja, mal wieder ein kleines Anspiel von unserer Jugend. Kleinen Applaus verdient. Ja, eine bekannte Bibelstelle. Wahrscheinlich habt ihr sie schon alle einmal gehört oder von ihr gelesen, vielleicht auch im Hauskreis. Dramatisch das Ganze. Im Grunde sind die Rollen von vornherein schon verteilt beim Lesen. Zum einen die ungeliebten Pharisäer. Mit der Frau hat man in der Regel sofort Mitleid und ihr wird übel mitgespielt. Und schließlich Jesus im Zentrum irgendwie des Ganzen. In dem geschilderten Ereignis steckt eine Menge, finde ich. Ich würde sogar sagen, Elementares über unseren Glauben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was oder welche Person oder Personengruppe dich am meisten angesprochen hat. In dem Text oder jetzt in unserem Anspiel. Gewöhnlich kennen wir ja hitzige Diskussionen und Debatten zwischen den Pharisäern und Jesus in den Evangelien. Auch bei Jesus kochen da an der einen oder anderen Seite die Emotionen über. Aber hier eher alles Verhalten. Jesus äußert gar nicht so viel. Wir wüssten da vielleicht gerne mehr. Und einiges von dem, was wir gerne genauer wüssten, bleibt dem Leser eben verschlossen. Auf alle Fälle gibt es etliche Zeugen, die dieser Szene beiwohnen. Sicherlich nicht ganz zufällig von den Pharisäern gewählt. Sie wussten und konnten damit rechnen, dass sie Jesus am Tempel antreffen würden. Also so nach dem Motto, gewusst wann und wie. Wenn wir uns den heutigen Text ansehen, würde ich ihn gerne drei teilen. Als erstes zumindest mal die Pharisäer, als zweites die Frau und als dritten Teil dann Jesus Christus. Fangen wir mal an mit den Pharisäern. Erster Punkt. So ungefähr sahen sie aus. Zu Beginn ein paar Fakten für euch. Es werden im Text Schriftgelehrte und Pharisäer genannt. Sind das zwei Gruppen? Wohl kaum. Man gebraucht in semitischen Sprachen öfters zwei Hauptwörter, um einen Ausdruck wiederzugeben. Sinngemäß geht es also eher um pharisäische Schriftgelehrten. Sie waren neben den Sadduzäern die wichtigste Gruppierung im Neuen Testament. Und da kommen sie quasi durchweg schlecht weg. Der miese Ruf ist quasi schon Routine. Sie waren gelehrt und gebildet, in den biblischen Schriften unterrichtet. Das Problem war eher die Hingabe an Gott und dass sie Menschen mitunter mieden. Die Gesetzesbefolgung wurde bis in die Feinheiten interpretiert, durchaus pedantisch, gespickt mit eigenen Erweiterungen. Dem folgten die Leute oft einfach nicht so und galten daher als ungläubig vor ihnen. Sie gingen davon aus, wer Gesetze nach außen lebt, steht auch von innen her ordentlich vor Jahwe, spricht Gott, da. Das Recht, die Barmherzigkeit, den Glauben sowie auch die Liebe ließen sie jedoch beiseite. Und genau das kritisiert Jesus beispielsweise in der bekannten Stelle in Matthäus 23, Vers 23 und wirft ihnen den Begriff Heuchler um die Ohren. Sie hatten eine Geldliebe und strebten nach Einfluss, was aber geistlich Suchenden keine wirkliche Antwort gab. So, ich glaube, jetzt kann man sie ganz gut einschätzen, einfach sympathische Zeitgenossen. Nun bringen sie zu Jesus diese Ehebrecherin, was ihn zum einen schon ein Dorn im Auge war, er lehrte die Leute, dazu noch am Tempel, eigentlich ihr Job. Zum anderen wussten sie aus Erfahrung, dass Jesus barmherzig gesinnt ist. Aber Barmherzigkeit war jetzt nicht angesagt. Schließlich bringen sie ihm eine Ehebrecherin mit. Verurteilt er die Frau, ist er kein Heiland mehr und gar nicht so barmherzig. Spricht er sie frei, leugnet er tatsächlich geltendes Recht, wie uns 3. Mose 20, Vers 10 und 5. Mose 22, Vers 24 sagten. Hier wird auch eine Steinigung als legitime Bestrafung gesehen. Also darf man den Pharisäern in dem Fall gar keine Lüge vorwerfen. Es heißt in der Stelle im 3. Mose, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Oha, da haben wir es aber. 5. Mose 22, Vers 24 fügt hinzu, so sollt ihr sie beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie steinigen, dass sie sterben. Ja, in den Mosebüchern stehen diese Stellen, aber die Pharisäer richten sich in unserem Text nur nach den Buchstaben, ohne auf die besonderen Umstände einzugehen. Diese gesetzlichen Erkenntnisse waren damals der Erkenntnisstand. Der Jude seiner Zeit im Alten Testament gibt durch das Halten des Gesetzes ein Bekenntnis zu Jahwe und drückt damit Nachfolge aus. Das müssen wir aus heutiger Sicht erstmal verstehen lernen. In unserer Beziehung mit Jesus Christus ist das anders. Aber nochmal, für den Juden der damaligen Zeit gilt das Halten des Gesetzes als ein Bekenntnis zu Jahwe. Drückt damit Nachfolge aus. Vieles im Alten Testament ist ein Schatten auf das, was uns im Neuen Testament geoffenbart wird. Gerade durch Jesus Christus, was durch ihn erneuert wurde. Beispielsweise das Leben aus der Gnade und eben nicht aus dem Gesetz. Nebenbei erwähnt, das Leben aus dem Gesetz zeigt dem Menschen ja deutlich, dass er es eben nicht schafft aus eigener Kraft vor Gott bestehen zu können. Deshalb unter anderem weist Jeremia 31, die Verse 31 bis 34, wer genau zugehört hat, die hat auch der Erich vor 2 Wochen verwendet die Stelle und mir schon mal vorab geklaut. Nein, also diese Stelle weist darauf hin, dass es einen neuen Bund geben wird und dass Gott sein Gesetz in das Innere des Menschen legen möchte und das Herz erneuern möchte. Das heißt auch, dass das Leben nicht nur aus Befolgen von Gesetzen besteht, sondern dass es Gnade gibt bei Versagen und die Möglichkeit zur Umkehr. Also auch das ist dem Alten Testament nicht fremd. Wir müssen also beachten, dass in unserer Stelle Altes Testament und Neues Testament in einer gewissen Art und Weise aufeinanderprallen und somit verschiedene theologische Gegebenheiten. Die Pharisäer waren blind in ihrem gesetzlichen Denken. Nun waren sie aber Zeugen des Vergehens geworden. Und damals war es eben rechtens, aufgrund von Zeugen einen Menschen zu verurteilen. Deshalb wurden später bei Jesu Befragung vor dem Hohen Rat Zeugen gehört. Sie bringen Jesus in eine gewollte Zwickmühle. Er soll überführt werden. Und die Frau ist nur das Mittel zum Zweck. Nichts weiter. Sie stellen Jesus eine Falle, da er ihnen regelmäßig auf die Nerven ging. Er hielt einfach nicht das Sabbatgebot, pflegte Umgang mit einfachem Volk, sogar Sündern. Sogar Huren waren dabei, für einen Pharisäer undenkbar. Dass Gott einen Sohn habe und leiden und sterben würde, war in ihren Augen Gotteslästerung. Jesus konnte nicht der König und Messias sein, auf den man in dieser Zeit sehnlichst wartete. Deshalb musste er weg. Er machte ihre Macht streitig durch Widerspruch, und da sie eben gerne mal die Gebote nach ihren eigenen Wünschen zurechtbogen, nannte er sie eben wiederum erneut Heuchler. In Matthäus 15, Verse 4 bis 6 zitiert Jesus aus Jesaja 29, Vers 13. Dieses Volk, heißt es da, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Dieses Herz eben, was Gott erneuern möchte, wie es in der Jeremia-Stelle von eben angeklungen ist. Das mit dem fernen Herzen trifft es genau. Und jetzt ist da die Chance, ihn bloßzustellen. Lassen wir das mal kurz im Raum stehen und wenden uns dieser Frau zu. Was hat es eigentlich auf sich mit ihr? Also als zweiter Punkt, die Ehebrecherin. Viel erfahren wir ja nicht von ihr, nur das Schlimmste. Und wer genau zugehört hat und weiß, in den genannten Mosestellen ist von beiden die Rede. Wo ist denn eigentlich der Mann zu dieser ganzen Geschichte? Oder wird jetzt nur sie bestraft? Leider werden uns die genauen Umstände nicht genannt. Was hat sich denn zugetragen? Was hat sie veranlasst, sich so zu verhalten? War es Leid? Sehnsucht? Ein Schlägertyp als Mann? So viele mögliche, auch seelsorgerliche Fragen. Keine Antworten. Nun, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen uns mit dem Bekannten begnügen. Ja, Ehebruch ist Sünde, das wissen wir alle und daran ist nichts zu rütteln. Dennoch tut mir diese Frau leid, wird von einigen Männern durch die Gegend geschubst, als Objekt ohne eigenes Gesicht. Sie steht direkt davor, getötet zu werden. Das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen. Von Steinen erschlagen zu werden, bloßgestellt zu werden in der Öffentlichkeit. Ich glaube, man kann sich das bildhaft gut vorstellen. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist: Wo bist du schon einmal ungerecht behandelt worden? Oder hast dich so gefühlt? Hast du nicht auch schon einmal gesündigt? Und andere haben es auch noch gemerkt. Vielleicht sogar in der Gemeinde bemerkt. Da war vorhin etwas, dass Jesus barmherzig gesinnt ist. Ja, und wir? Ist dir da auch schon mal etwas passiert? Entweder auf der Sünderseite oder auf der Beurteiler- oder Verurteilerseite. Naja, auf der Beurteilerseite ist wahrscheinlich einfacher, wenn man so weiß, was die Bibel richtig zum Problem zu sagen weiß. Und man weiß es auch selbst vielleicht noch besser. Ja, etwas Ironie in meinen Worten und auch schlechte Erfahrung. Aber ich frage dich einfach mal, wie ist es dir ergangen? Nimm doch die Frage auch mal mit in den heutigen Tag. Als ich mich mit dieser Predigt und auch dem Text beschäftigte, kam mir unweigerlich Christoph Metzelter in die Gedanken. Er wurde, wie ihr sicher wahrscheinlich irgendwie in der Presse mitbekommen habt, Ende April zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er Kinder- und Jugendpornografie-Material besessen und Dateien weitergeleitet haben soll. Mir ist er natürlich bekannt als Fußballer, Nationalspieler oder auch Sportmoderatoren-Experte. Und als ich vor einiger Zeit auch von diesem ersten Verdacht gehört hatte, war ich auch völlig perplex. So ein sympathischer Kerl und dann das? Das kann doch nicht sein. Von vielen anderen konnte man sich das vielleicht vorstellen, aber bei ihm? Wie das halt so ist. Aber nach dem Urteil gingen die Emotionen wild durch die Presse. Bei diesem heiklen Thema war das auch abzusehen. Aber ich will nicht über seine Sünden reden, sondern was steht denn hinter diesem Mann? Was nicht so bekannt ist, was wir nicht wissen. Und jetzt siehe die Parallele zur Ehebrecherin. An wen wendet er sich denn in seiner Not? Und die hat er, aber ganz gewiss. Der ganze Shitstorm dazu, wo soll er sich denn in nächster Zeit überhaupt noch blicken lassen? Vor allem öffentlich, ausgeschlossen. Hilft ihm die Therapie, die er anscheinend macht? Ich weiß auch nicht mehr über die ganze Story wie ihr, aber ich weiß, was ich ihm sagen würde bei einer direkten Begegnung. Nämlich, dass ich den kenne, der den ganzen Dreck und das Ganze wegnehmen kann. Der barmherzig zu dir ist, Christoph. Der dir Erneuerung schenken kann, auch im Herzen. Eine neue Gesinnung. Und dass alles, was da passiert ist, nicht mehr sein muss. Was auch immer dich dazu bewegt hat. Wie gesagt, ich will mit Zelda nicht da beurteilen. Das steht mir auch überhaupt nicht zu. Das Gericht hat ihn zu einer... hat dieses Delikt verurteilt und dafür ist es zu Recht in unserem Land zuständig. Aber als ich die Frau in unserem Text sah, musste ich an ihn denken. Euch fallen wahrscheinlich auch andere Beispiele ein. Es gibt ja genügend. Und ja, lasst uns aber jetzt mal den Fokus auf Jesus lenken. Jesus Christus als Drittes. Er wird gefragt, wie er nun mit der Ehebrecherin verfahren würde. Die Ansprache Meister oder auch in anderer Übersetzung Rabbi mag Respekt ausdrücken, in diesem Fall eher nicht. Aber, und was macht der Meister? Bückt sich erst einmal und schreibt auf die Erde. Was haben die Ausleger hier nicht alles interpretiert und reingelegt? Ein bunter Markt an Möglichkeiten, als ich auch recherchiert habe. Wahrscheinlich ist eine Andeutung Jesu auf Jeremia 17, Vers 13. Dort wird geschildert, dass die Namen von Abtrünnigen auf die Erde geschrieben werden sollen. Das könnte sich an die Pharisäer durchaus richten. Oder gar ein Hinweis auf Daniel 5, Vers 5 folgende. Als bei Belsasars Gastmahl fing er wie von Menschenhand eine Botschaft im königlichen Saal an die Wand schreiben, die dann der Prophet Daniel als Gerichtsurteil enttarnt. Würde sicherlich auch passen. Ich habe neulich mal einen Roman, einen sogenannten christlichen Roman gelesen. Da wurde auch Bezug auf diese Stelle genommen. Und da kam die Idee auf, dass Jesus die Namen in den Sand geschrieben hatte von den Frauen, mit denen die Pharisäer vorher Ehebruch getan hatten. Wäre auch eine passende Möglichkeit, aber wie dem auch sei, wir wissen es eben nicht, auch wenn wir es so gerne wüssten. Es wird immer wieder hinterfragt, aber Jesus scheint in dieser Situation die Ruhe wegzuhaben. Überhaupt wirkt er sehr besonnen in unserem Text. Als seine Antwort erstmal ausbleibt und er erneut gefragt wird, lässt er diesen berühmt-berüchtigten Satz fallen, den wir alle kennen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sprach's und bückt sich erstmal wieder, um weiter auf die Erde zu schreiben. Wer unter euch ohne Sünde ist, bezieht sich direkt auf 5. Mose 13, Vers 10 und auch 17, Vers 7, wo die Zeugen eines Verbrechens als erste mit der Hinrichtung beginnen sollten. Nur jene, die eben nicht der gleichen Sünde schuldig gemacht wurden, durften sich daran beteiligen. Das würde ja fast wieder für die Theorie aus dem Roman sprechen. Aber egal, auf alle Fälle, das hat gesessen, dieser Satz. Wow. Reaktion der Gelehrten? Fehlanzeige. Sie gehen die Ältesten, sprich die Wichtigeren, zuerst. Einer nach dem anderen. Ihr Abgang ist kein Triumph. Keiner ist ohne Sünde. Wie später auch Paulus im Römerbrief Kapitel 3 sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Frei nach Psalm 14, Verse 1 bis 3 abgeleitet. Den haben die Pharisäer womöglich gekannt. Auch heute kann niemand sagen, er sei ohne Sünde. Immerhin, die Pharisäer scheinen das einzusehen. Werten wir das als positiv? Und heute? Ist da überhaupt noch ein Bewusstsein vorhanden, dass es Sünde gibt? Lässt der moderne Mensch sich gewissensmäßig hier noch erreichen? Wie geht es in unserer Stelle weiter? Schwuppdiwupps ist Jesus alleine mit der Frau. Nochmal, er hat ihr das Leben gerettet vor Ort. Vergessen wir das nicht. Niemand hat sie verdammt. Letztlich auch Jesus nicht. Die Ankläger lassen ihre Steine fallen und gehen. Einer nach dem anderen. Wie begegnet Jesus ihr nun? Schaut selbst. So ähnlich kann es sich zugetragen haben. Eine eindrucksvolle Szene, oder? Was gerne vergessen wird, ist der letzte Satz. Geh und sündige nicht mehr. Was meint Sünde eigentlich? Naja, auf alle Fälle gibt die Frau erstmal durch den Ausdruck Herr zu verstehen, dass sie um Jesu besondere Stellung weiß. Was weiter und zukünftig mit ihr passiert, ob sie an Jesus glaubt, ihm vielleicht sogar nachfolgt, das erfahren wir auch nicht. Jesus begegnet ihr mit Liebe, ohne die Sünde zu verniedlichen. Die entscheidende Aussage für uns ist aber, dass Jesus retten kann, vor Ort und praktisch vor der einzelnen Sünde. Hier der Ehebruch, eine von vielen Sünden. Aber wenn wir generell die Sünde überwinden wollen, das meint die Trennung zu Gott, haben wir in Jesus Christus die einzigste Möglichkeit dazu. So wie es Römer 3, Vers 24 treffend sagt, da heißt es, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Die Frau beging eine Sünde, so wie du und ich es immer wieder tun. Wahrscheinlich. Aber wohin damit? Die einzelne Sünde nochmal meint eine Verfehlung gegen ein Gebot Gottes, gegen eine Vorgabe. Die generelle Sünde meint die Trennung von Gott seit Geburt an. Manche sagen auch Erbsünde, begründet durch die generelle Weigerung des Menschen von jeher Gott zu gehorchen, was uns im ersten Buch der Bibel ausführlich berichtet wurde. Der Glaube an Jesus macht gerecht und eliminiert Sünde. Diese Frau ist ein Bild für jeden. Jeder darf Jesus begegnen, auf die eine oder andere Weise. Die Frau durfte es persönlich, wir können Jesus beispielsweise auch durch die Bibel begegnen. Die Konsequenz ist eine Veränderung und ein neues, dann auch gerechtfertigteres Leben vor Gott. Die Voraussetzung ist immer, dass der einzelne Mensch er und dann bekennt, dass er vor Gott grundsätzlich erst einmal verloren ist. Und die ganze Hingabe an seinen Sohn Jesus Christus vor diesem Verlorengehen eben rettet. Das ist nicht leicht in unserer Zeit zu verstehen, weil die Alltagswelt nicht mehr vom christlichen Glauben berichtet. Der Bezug dazu scheint in der Masse verloren. Die Botschaft der Bibel als Ganzes und auch dieser einzelnen Stelle ändert sich aber nicht. Der Mensch ist von Gott getrennt, fast von Beginn der Zeit an. Dieser aber will eine Beziehung wieder aufbauen. Und durch seinen Sohn Jesus Christus ist jetzt für uns heute der direkte Zugang geschaffen. Nutze ihn, denn es geht auch darum, ob du nach diesem Leben hier eine Ewigkeit mit oder ohne Gott verbringst. Es geht um keine Lappalie, es geht im Grunde um die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Die Bibel beschreibt, dass wir ewiges Leben haben werden, das ist Fakt. Und hier auf der Erde nur ein begrenzter kleiner Teil stattfindet. Alles bleibt relativ, wenn ich die Bibel nicht als Grundlage für diese Entscheidung heranziehe. Das ist klar. Die Frau hatte die Wahl vor Ort. Wie entscheidest du dich? Glaubst du das alles, was hier oder an anderer Stelle schon oft gesagt wurde? Wie entscheidest du dich? Es gibt, denke ich, nur ein Links und ein Rechts. Ein Ja oder ein Nein. Wenn du mit deiner Entscheidung dir schwer tust oder einfach Fragen dazu hast, gerne, dann komm doch mit mir oder mit anderen Mitarbeitern hier vor Ort ins Gespräch. Gerne jetzt, aber auch später. Von zu Hause aus geht's ja auch schließlich schlecht. In diesem Text von Johannes 8, Verse 1 bis 11, geht es nicht nur um das richtige Miteinander in Liebe und Barmherzigkeit. Das kann man schnell reinlesen. Es geht um mehr. Es geht darum, welche Folgen es im Leben hat, wenn ein Mensch Jesus Christus begegnet. Alles Entscheidende mündet in der Person Jesus Christus. Amen.